Berufung widerfährt. Und hier bewirkt das noch viel mehr eine echte Veränderung. Berufung ist wie ein Schöpfungsakt, mit dem Gott einen normalen Heiden zum Christen macht. Und deshalb nennen die Theologen diesen Akt auch effektive Berufung. Das heißt, es wird effektiv etwas verändert. Der Mensch wird, den Gott erwählt hat, wird geführt hin zur Bekehrung. Und darum spricht man hier von einer goldenen Kette, die Gott ausersehen hat, die hat auch berufen, die er berufen hat, die hat auch gerecht gesprochen, die er gerecht gesprochen hat, die hat er auch verherrlicht. Und dafür betet Paulus jetzt, dass die Christen die Augen geöffnet bekommen für diese Sicherheit, die Gott ihnen geschenkt hat, dadurch, dass er sie berufen hat. Verstehen Sie, mit dem Wort berufen, da klingt die ganze goldene Kette an, die da im Hintergrund steht. Paulus sagt, ich bitte Gott darum, dass er euch offene Augen dafür schenkt, dass ihr kapiert, welche Sicherheit darin liegt, welche Hoffnung darin liegt, dass er euch berufen hat. Denn hätte er euch nicht berufen, hättet ihr gar nicht zum Glauben finden können. Hättet ihr gar nicht Jesus Christus als euren Retter anrufen können. Also statt Hoffnung könnte man auch sagen Heilsgewissheit. Und ich bitte, sagt Paulus, dass Gott euch die Augen dafür öffnet, dass ihr begreift, wie wunderbar eure Heilsgewissheit verankert sein darf darin, dass Gott euch berufen hat. Und offensichtlich fehlte vielen Christen diese Gewissheit ihres Heils. Und so ist es ja auch bis heute, dass es viele Christen gibt, die sich ihres Heils nicht gewiss sind, die immer wieder in Zweifel gestürzt werden. Natürlich gehören Zweifel zu unserem Leben als Christen dazu. Aber der Grundton unseres Lebens sollte der sein, dass wir uns freuen darüber, dass Gott uns gerettet hat und dass wir dieses Heils auch gewiss sein dürfen. Und doch ist es so, dass sehr viele Christen darüber klagen, dass sie diese Heilsgewissheit nicht haben. Und Paulus hat gerade auch für solche Leute diesen Satz hier geschrieben. Er hat gesagt, jeder echte Christ hat Grund zu dieser Gewissheit. Nur mancher weiß es nicht. Und mancher fühlt sich unsicher. Und für ihn ist es mit dieser Heilsgewissheit wie mit dem ersehnten Bild von Randolph Hearst. Sie ist objektiv, eigentlich wäre sie da. Er hätte Grund dazu. Sie ist fester verankert als dieses Pult hier. Aber man kann sich daran nicht erfreuen, an der Heilsgewissheit. Und darum brauchen wir erleuchtete Augen dafür, dass wir den Grund unserer Sicherheit und Gewissheit erkennen. Die einzige Frage ist, wie bin ich ein echter Christ? Wenn du ein echter Christ bist, dann kannst du deines Heils auch gewiss sein. Aber woran kann ich jetzt erkennen, dass ich ein echter Christ bin? Der Kollege von Paulus, der Apostel Johannes, hat es mal sehr gut zusammengefasst im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12 und 13. Da sagt der Apostel Johannes, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dann fügt er hinzu, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Jesus Christus glaubt. Glaubst du an den Sohn Jesus Christus? Hast du ihn angerufen als deinen Herrn? Hast du ihn gebeten, dir deine Schuld zu vergeben und dein Leben unter seine Führung und Fittiche zu nehmen? Ist er deine einzige Hoffnung im Leben und im Sterben? Dann gilt für dich, was 1. Johannes 5, 4 schreibt, der du an den Namen des Sohnes Gottes glaubst. Und wenn du glaubst, dann darfst du deines Heils gewiss sein, weil er das hier sagt. Wer den Sohn hat, der darf das wissen. Der muss nicht in sich hineinhören, ob da irgendwelche Gefühle nachklingen, sondern er darf sich auf dieses Wort, auf diese Verheißung berufen. Und so hat Paulus das auch in Epheser 1, Vers 7 gesagt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und dafür betet Paulus. Gott, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr begreift diese besondere Sicherheit, die Gott euch geschenkt hat. Ihr habt Grund, euch felsenfest darauf zu verlassen, weil ihr glaubt deswegen, weil Gott euch berufen hat. Und weil ihr dadurch seine Auserwählung vor Grundlegung der Welt umgesetzt hat in die Wirklichkeit dieser Zeit. Und wenn du Jesus gehörst, dann kannst du das voll für dich in Anspruch nehmen. Und Paulus will das dann noch mehr verstärken. Es ist interessant, jedes Wort ist hier wichtig, damit ihr kennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Also diese Hoffnung ist nicht in uns verankert, sondern in ihm. Er hat euch berufen. Er hat euch gerettet. Es ist seine Sache. Die größte Sicherheit liegt in der Person dessen, der diese Berufung vornimmt. Darin liegt die Sicherheit. In uns sind tausend Unsicherheiten. Die Sicherheit liegt in dem, der euch berufen hat, sagt Paulus. Und darum bete ich, dass Gott euch dafür die Augen öffnet. Ihr seid berufen von ihm. Er ist der Garant eurer Hoffnung. Und darum dürft ihr diese besondere Sicherheit dankbar in Anspruch nehmen. Wenn sie berufen sind, dann ganz allein von Gott. Und dann liegt ihr Heil von Anfang bis Ende in seiner sicheren Hand. Es gibt eine interessante Begebenheit, die berichtet wird von einem Bauern, der mit seinem kleinen Sohn in die Stadt geht und dort kaufen sie für die Mutter eine richtig schöne Vase, eine wertvolle, aber natürlich auch zerbrechliche Vase, wie Vasen nun mal so sind. Und der Sohn darf sie tragen auf dem Heimweg durch den Wald. Der Vater vertraut sie ihm an und es ist schon dunkel und als sie dann immer weiter in den Wald reingehen, sagt der Sohn irgendwann, du Vater, ich gebe lieber die Vase an dich weiter, trag du sie lieber, wenn ich stolpere, geht sie kaputt. Und so nimmt der Vater die Vase und kurz danach fällt der Junge wirklich über eine Baumwurzel, aber die Vase bleibt heil, weil der Vater sie hält. Er ist der Garant dafür. Und man könnte sagen, die Vase ist ein Bild für unseren Glauben, den wir tragen. Und wir mit all unseren Unsicherheiten wissen, wir können stolpern und fallen. Und der Junge hat es recht gemacht. Er hat darauf geachtet, dass die Vase heil bleibt. Das war ihm wichtig. Er ist nicht einfach sorglos durchs Leben gegangen und hat gesagt, naja, die Vase, der wird schon nichts passieren. Ja, er war nicht oberflächlich. Er hat sich nicht in einer falschen Selbstsicherheit befunden. Es war ihm wichtig. Aber er wusste auch um seine eigene Schwäche und Anfälligkeiten. Deswegen hat er gesagt, Vater, achte du darauf. Er hat die letzte Verantwortung für die Vase dem Vater übertragen. Und genau so sollten wir es mit unserem Glauben machen. Wir sollten nicht oberflächlich selbstgerecht einfach so durch den Alltag gehen und sagen, auch mit dem Glauben kann gar nichts passieren, wir haben jetzt eine billige Heilsgewissheit, das läuft schon alles, egal wie ernst ich das nehme. Aber wir dürfen die Vase unseres Glaubens dem Vater wirklich anvertrauen und sagen, Gott, halte du meinen Glauben fest. Wenn ich mich auf mich verlassen würde, wären da 1000 Ungewissheiten, aber halte du meinen Glauben fest und bring mich sicher ans Ziel. Wer ist der Garant ihres Glaubens? Paulus betet, dass wir immer deutlicher sehen, zu welcher Hoffnung wir von Gott berufen sind. Und wer zu Jesus Christus gehört, der hat wirklich allen Grund zu dieser Heilsgewissheit. Und die Frage lautet, haben Sie diese Gewissheit? Können Sie das von sich so bezeugen? Ich meine jetzt nicht sorglose Selbstsicherheit, sondern haben Sie diese Gewissheit, die sagt, wenn es auf mich ankäme, wäre es höchst problematisch, aber ich verlasse mich auf den Vater. Und darum bittet Paulus, dass das in Ihrem Herzen deutlich wird. Und wenn Sie diese Gewissheit nicht haben, dann gibt es dafür zwei denkbare Gründe. Ein Grund wäre der, dass Sie noch gar nicht zu Jesus Christus gekommen sind. Also, dass für Sie noch gar nicht gilt, was 1. Johannes 5 sagt, wer den Sohn hat, der darf das wissen. Vielleicht haben Sie Jesus Christus noch nicht gebeten darum, die Schuld Ihres Lebens zu vergeben. Vielleicht haben Sie noch nicht diesen Schritt getan zu ihm hin, dass Sie gesagt haben, mein Leben soll dir gehören, du sollst der König meines Lebens sein. Dann ruft er Sie auf und fordert Sie dazu auf, diesen Schritt zu gehen. Und dann dürfen Sie diese Gewissheit auch für sich in Anspruch nehmen. Also das ist der eine Grund, warum Menschen möglicherweise diese Gewissheit nicht haben. Aber dann gibt es auch noch einen anderen Grund. Dann, der andere Grund wäre der, dass Sie zu den vielen Christen gehören, die in unserem Land auch in der ganzen Welt leben, die zwar Jesus nachfolgen, aber die Hoffnung ihrer Berufung nicht so klar kennen, wie Paulus das hier erbittet. Die Vase ihres Glaubens nicht so bewusst in die Hand des Vaters gelegt haben. Und wenn das so sein sollte bei Ihnen, dann hat Paulus dieses Gebet gerade auch für Sie aufgeschrieben. Dann hat er das gerade für Sie aufgeschrieben, dass Sie das zu ihm bitten dürfen. Herr, öffne mir die Augen meines Herzens, damit ich erkennen darf die Hoffnung deiner Berufung, damit ich erkennen darf, welche Gewissheit du mir schenkst, weil du mich berufen hast zum ewigen Leben. Das ist der erste Schatz, für den der lebendige Gott uns die Augen öffnen will mit diesem Wort. Eine besondere Sicherheit. Und dann ist ein zweiter Schatz hier zu entdecken. Das zweite, wofür wir geöffnete Augen brauchen, was auch noch in Vers 18 steht, damit ihr erkennt, das zweite, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für den Heiligen ist. Also erstens hatten wir aufgeschrieben, die besondere Sicherheit. Zweitens können wir dazu schreiben, der besondere Reichtum. Dafür öffne Gott eure Augen, dass ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Mit dem Erbe meint Paulus, das hatten wir schon bei der Predigt über Epheser 1, Vers 11 gesehen, das ewige Leben, den Himmel und alles, was dazugehört. Er hat gesagt, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt. Epheser 1, Vers 11. Und in Kolosser 1, Vers 12 schreibt Paulus das ganz ähnlich. Da sagt er, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Also, das Erbe ist der Himmel und das ewige Leben und alles, was dazugehört. Und offenbar, sonst würde Paulus das hier nicht schreiben, kann es uns Christen ganz leicht passieren, dass dieses Erbe uns aus dem Blick gerät. Dass wir das aus den Augen verlieren. Nicht, dass wir das ganz vergessen würden mit dem Himmel. Irgendwie läuft das im Hintergrund schon mit. Wir wissen, wir leben und wir sterben und dann sind wir im Himmel als Christen. Aber Wir denken nicht genug daran. Wir schenken dem nicht so viel Aufmerksamkeit, wie es nötig und gut wäre. Und wir denken nicht groß genug davon. Also Paulus sagt, wie groß der Reichtum seines Erbes sei. Das mögen wir erkennen. Also, wo die Christen diesen Reichtum nicht im Blick haben, da ist das übrigens auch zum Schaden für ihre Gesellschaft. Wissen Sie, das zeigt schon die Geschichte. Ganz viele soziale Erneuerer und Wohltäter der Menschen waren Leute, die den Himmel fest im Blick hatten. Warum? Sie wussten sich in Gottes ewiger Welt mehr zu Hause als in dieser vergänglichen Welt. Und darum waren sie frei davon, alles irgendwie gierig mitzunehmen, was diese Welt bietet. Sie waren frei. Weil sie wussten, unsere Heimat ist im Himmel. Und darum konnten sie sich mit ganzer Kraft verzehren in dieser Welt. Sie haben auch nicht gesagt, wir müssen unbedingt, was weiß ich, 80 oder 90 Jahre alt werden. Sondern sie haben gesagt, wir wollen die Zeit, die Gott uns hier schenkt, einsetzen und wollen uns ganz hingeben für den Dienst für ihn. Und sie haben noch etwas gewusst. Sie haben gewusst, das Entscheidende passiert da, in der Ewigkeit bei Gott. Und da werde ich auch Rechenschaft ablegen für mein Leben. Und ich möchte doch jetzt so leben, dass, wenn ich vor Gott stehe und er mich nach meinem Leben fragt, natürlich, ich weiß, ich werde gerettet allein durch seine Güte, allein dadurch, dass er mir vergibt. Aber die Bibel macht sehr klar, dass wir auch als Christen noch einmal Rechenschaft ablegen werden davon, wie wir mit unserem Leben hier umgegangen sind. Und Leute, die bewusst mit dem Himmel rechnen, die wissen, dort wird Gott nochmal mit mir gewissermaßen über mein Leben sprechen. Die leben jetzt hier anders mit einem bewussten Blick auf den Himmel. Und dabei kommt auch viel für die Gesellschaft heraus. Schauen Sie, das Krankenhauswesen wurde entscheidend von Christen befördert. Man kann das also sozialgeschichtlich nachweisen. Die Erweckung in England im 18. Jahrhundert hatte enorme soziale Folgen. England hätte, sagen viele Historiker, ein ebenso brutales Chaos wie Frankreich erlebt im Zuge der Französischen Revolution, wenn es nicht die Erweckung unter Wesley und Whitfield und ihren Mitbrüdern im 18. Jahrhundert gegeben hätte. Oder die Einrichtung von Gewerkschaften in einer Zeit, wo es Arbeitern wirklich dreckig ging. Man mag ja über Gewerkschaften denken, wie man will, aber die Einführung von Gewerkschaften zur echten Hilfe, die verdankt sich, so hat mal einer gesagt, mehr den Methodisten als den Marxisten. Mehr denen, die an die Freiheit des Evangeliums glaubten und darum wussten, wir haben als Christen auch eine Verantwortung, uns für die Schwachen einzusetzen. Und man könnte umgekehrt sagen, wenn es in unseren Parlamenten mehr Entscheidungsträger gäbe, die bewusster im Hinblick auf die Ewigkeit leben und nicht nur im Hinblick auf die Wählermehrheit. Die leben würden mit dem Wissen um Himmel und Hölle und Gottes Gericht. Dann könnten Sie zum Beispiel dem Massenmord an ungeborenen Kindern nicht so tatenlos zusehen, wie das bei der überwältigenden Mehrheit unserer Parlamentarier zurzeit geschieht. Christen, die bewusst mit dem Himmel rechneten, haben sich eingesetzt für die Abschaffung der Sklaverei, siehe William Wilberforce. Oder denken Sie an das, was George Müller in London für die Waisenkinder getan hat. Oder machen Sie sich klar, das soziale Engagement des Evangelisten Wichern in den Armutsvierteln von Berlin. Oder denken wir nur an Friedrich von Bodelschwingh, der die Bodelschwingh'schen Anstalten gründete, der sich einsetzte für Behinderte, der bereit war, für schwerstbehinderte Menschen seine Position in Nazi-Deutschland zu riskieren, weil er sagte, ich lasse es nicht zu, dass meine Behinderten getötet werden im Rahmen dieses Euthanasie-Programms. Das waren Menschen, die lebten mit einem klaren Blick auf den Himmel. Und wo das Herz von Bodelschwingh war, das hätte er selbst in einem Lied geschrieben. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Da war sein Herz. Und deshalb konnte er sich mutig bewähren in seinem zeitgeschichtlichen Umfeld. Also, es ist für uns Christen so wichtig, dass wir diese Proportionen, dass wir diese Zusammenhänge nicht aus dem Auge verlieren. Wir können uns leicht in dieser Welt mit ihrer Unterhaltung, mit ihren Ablenkungen, mit ihren Anforderungen, mit ihrem Stress, wir können uns leicht darin verlieren und den Blick für die Ewigkeit damit auch verlieren. Und deshalb hat Paulus das immer wieder gesagt, auch in Kolosser 3, Vers 2 zum Beispiel, hat er gesagt, trachtet nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was auf der Erde ist. Leute, lasst euch nicht ablenken. Klar, ihr müsst euer Leben hier bestehen. Ihr müsst euren Job gut machen. Ihr dürft euch auch mit bestimmten Hobbys erfreuen. Und ihr dürft all das gebrauchen, was Gott euch in seiner Welt auch an Schönem gegeben hat. Auch an herrlichem Essen und so weiter. Wir dürfen und sollen das alles genießen in Verantwortung. Aber wichtig ist, wohin geht der große Blick? Und Jesus hat es gesagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo Motten und Rost sie nicht fressen. Und Sie können sich das auch mit dem Kompass klar machen. Wenn die Kompassnadel nicht mehr nach Norden zeigt, dann kann kein Wanderer sich mehr richtig orientieren. Auch mit unserem Herzen. Wenn unser Herz nicht auf den Himmel und die Ewigkeit fixiert ist, dann verliert unser Leben hier die klare Orientierung. Dann machen wir viel zu viele Dinge, die unwichtig sind. Und wir unterlassen viel zu viele Dinge, die wirklich wichtig wären. Und darum ist es dem Apostel Paulus so wichtig, darum ist es Gott so wichtig, dass uns der Himmel immer lieber wird. Und darum bittet er darum, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie reich, wie herrlich das wirklich ist, das Erbe, das euch gegeben hat. Damit ihr erkennt, welche großartige Möglichkeit euch Gott dadurch gegeben hat, dass ihr sichtbar bei Jesus sein werdet, dass euch nichts mehr von ihm wegreißen wird, dass ihr einen unsterblichen Körper bekommen werdet, dass ihr eine unsterbliche Freude bekommen wird. Jesus hat gesagt, im Himmel wird es so sein, euer Herz soll sich freuen und eure Freude wird niemand mehr von euch nehmen. Wie getrübt ist jede Freude hier. Und viele Leute sagen, in der größten Freude schwingt die größte Melancholie mit, weil wir wissen, es ist nur ein Moment, nur ein Augenblick. Und Jesus sagt, eure Freude wird niemand mehr von euch nehmen. Ihr werdet eure Mitchristen wiedersehen. Lasst euch von Gott schenken geöffnete Augen für den Reichtum der Herrlichkeit dieses Erbes. Und wenn Gott das wirkt in unserem Leben, dann wird das massive Auswirkungen haben auf alles, was wir sonst tun und denken und empfinden. Es wird zum Beispiel ein riesiger Ansporn sein. Es ist ein Ansporn sein, jetzt so zu leben, dass Gott sich uns über unser Leben freut. Ich darf das nochmal mit Worten vom 1. Johannesbrief, Kapitel 3 sagen. Da sagt der Apostel, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, also wenn wir im Himmel angekommen sind, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir haben diese Hoffnung, diesen Reichtum, auf den wir zugehen. Und dann kommt die Schlussfolgerung. Dann sagt Johannes, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Also wer mit dieser großen Hoffnung lebt, der kann nicht einfach so mutwillig weitersündigen. Der kann nicht einfach so sein Leben verbrauchen für alle möglichen anderen Dinge. Sondern der wird schon hier in diesem Leben versuchen, den lebendigen Gott zu ehren und ihm von ganzem Herzen zu dienen. Das ist ein riesiger Ansporn, wenn Gott uns die Augen dafür öffnet, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist. Und es ist nicht nur ein riesiger Ansporn, sondern es gibt uns auch eine riesige Geborgenheit. Paulus sagt an anderer Stelle mal, wenn diese Bruchbude abgerissen wird, euer vergänglicher Körper, dann erwartet uns ein besseres, ein neueres Haus. Wie kostbar dieser Reichtum ist, sehen wir an der Sehnsucht der säkularen Menschen, die diese Aussicht darauf nicht haben. Gucken Sie das mal an, zum Beispiel in der Musik, in der Kunst. Also das sehen Sie von der Klassik bis zur Popmusik. Diese Sehnsucht, diese Geborgenheit. Ich habe mal einfach ein Lied von Reinhard May rausgenommen, der in einem Lied so einen wehmütigen Rückblick auf seine Kindheit formuliert. Er sagt, manchmal wünschte ich, es wäre Viertel vor sieben und ich wünschte, ich käme nach Hause, so wie früher als Kind, wo alles in Ordnung war. Ich zitiere mal draus. Er sagt, das Fell wird dünner und leerer, der Becher, der Zaubertrank wird nur noch schwer, der Kummer ist tiefer, der Trost scheint schwächer und es heilt nicht alles mehr. Wo ist meine Sorglosigkeit geblieben? Was macht Erkenntnis daraus? Manchmal wünschte ich, es wäre nochmal 6:45 und ich wünschte, ich käme nach Hause. Nur einen Augenblick nochmal das Bündel ablegen und mit arglosem Übermut durch dunkle Wege der Zuflucht entgegen und glauben können, alles wird gut. Manchmal wünschte ich, die Dinge wären so einfach geblieben und die Wege gingen nur geradeaus. Manchmal wünschte ich, es wäre nochmal 6:45 und ich wünschte, ich käme nach Haus. Verstehen Sie, das ist nicht einfach nur Kindheitsnostalgie, sondern das ist diese verlorene Geborgenheit, wo geht mein Leben hin? Früher als Kind hatte ich diese Geborgenheit, aber jetzt, wo ich älter werde, wo ich mehr verstanden habe, weiß ich, so einfach ist es nicht. Ich wünschte, die Dinge wären so einfach geblieben. Und jetzt vergleichen Sie mal mit dieser Perspektive, was etwa in den Negro Spirituals gesungen wird, wo Menschen singen, die unendlich viel Leid zu tragen haben, die diese Lieder manchmal geschrieben haben, auch in Phasen, wo sie unter Bedrückung und Verfolgung standen und wo in dieser Welt alles ausweglos erschien. Und die dann so Lieder geschrieben haben, die ständig vom Himmel redeten. Zum Beispiel, My Lord, I'm on my journey home. Mein Herr, ich bin auf der Reise nach Hause. Die sagen nicht, ich wünschte mir, wäre es 6:45 wie früher in meiner seligen Kindheit, sondern sie sangen mit Tränen und unter Leid, My Lord, I'm on my journey home. Oder sie sangen, Deep River, my home is over Jordan. Tiefer Fluss, und damit ist dieser Abschnitt des Todes gemeint. Mein Zuhause ist jenseits des Jordans. Mein Zuhause ist bei Gott. Oder sie sangen, Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Er kommt und er bringt mich nach Hause. Coming for to carry me home. Und diese Geborgenheit, meint Paulus, wenn er sagt, der lebendige Gott, öffne euch die Augen dafür, dass ihr erkennt, welcher Reichtum in diesem Erbe für euch geschenkt ist. Ein riesiger Ansporn, eine riesige Geborgenheit. Und zum Schluss, ein riesiger Trost liegt auch darin, Wenn Gott uns die Augen öffnet, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für uns Heilige ist, dann können wir mit all dem, was an Leid und Bedrückung und Not in diesem Leben noch auf uns einstürmt, ganz anders umgehen. Paulus hat das selbst geschrieben in Römer 8, Vers 18. Da sagt er, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Verstehen Sie? Paulus sagt, die Leiden dieser Zeit, so schwer sie auch sein mögen, und Paulus hat in der Tat unendlich viel Leiden erlebt und Angst durchgemacht. Er sagt, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen angesichts der Herrlichkeit, der Reichtum des herrlichen Erbes, die Gott für uns bereithält. Und darum liegt in diesem Wissen und in den geöffneten Augen für diese Wirklichkeit ein enormer Trost, den Gott uns gegeben hat, genau für den Weg, den wir auf dieser Erde durchzuhalten haben. Und lassen Sie mich das noch sagen, wie groß und herrlich dieser Reichtum des ewigen Erbes ist. Wie dankbar wir dafür sein können, das sieht man noch deutlicher eben durch den Kontrast, wenn wir die Situation der Christen vergleichen mit der Situation all der anderen Menschen, die ohne dieses Erbe, ohne diesen Reichtum leben müssen und ohne diesen Reichtum sterben müssen. Und das ist mir in diesen Tagen nochmal so deutlich geworden an einem Artikel, der vor über einer Woche erschien in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über ein Buch, das noch gar nicht veröffentlicht ist, des früheren Geschäftsführers der SPD, Professor Peter Glotz. Und dem Rezensenten, der das geschrieben hat, lag das Manuskript schon vor Veröffentlichung. Und dieser Artikel ist überschrieben mit den Worten "All die verpassten Chancen". Und er berichtet dort, wie Glotz, der schon wusste um seine schwere Krebserkrankung, der quasi im Angesicht des Todes diese Autobiografie geschrieben hat, wie er bedauert, so viel verpasst und versäumt und so vieles nicht erreicht zu haben. Also wie viel Zeit habe ich verbracht, sagt er sinngemäß, in Hinterzimmern von Vorstadt-Jugoslawen, also jugoslawischen Restaurants, wo man eben versucht hat, politische Mehrheiten zu schmieden und sich für alle möglichen Dinge einzusetzen. Und dann schreibt hier der Autor der Allgemeinen Sonntagszeitung, es ist die schlechte Laune über verlorene Jahre, die den Autor im Angesicht seiner schweren Krankheit befällt, während sein Sohn Leon doch noch so klein ist, erst 7 Jahre. Das Buch ist durchweht von Todesahnung und voller Zynismus für die todesvergessene Glücksgier mancher Zeitgenossen, die in immer raffinierterer Selbsthilfe das zu verbessern sucht, was doch schon so gut ist. Und dann zitiert Glotz im Verlauf dieses Buches seinen Lieblingsdichter Gottfried Benn. Und er zitiert dann aus einem der Benn-Gedichte diese Zeilen, und schon so nah den Klippen, also den Klippen des Todes, und schon so nah den Klippen, du kennst dein schwaches Boot, kommt, öffnet doch die Lippen, wer redet, ist nicht tot. Aber was hilft alles Reden? Was hilft alles Reden, wenn es doch immer wieder vor dieser Mauer der Hoffnungslosigkeit und Endlichkeit stehen bleibt? Und was für ein unendlich tiefer Trost steckt darin, dass wir als die Kinder des lebendigen Gottes durch Jesus Christus nicht uns darüber hinwegtrösten müssen, dass wir sagen, kommt, lasst uns reden, wer redet, ist nicht tot. Sondern uns ist ein Name gegeben. Ein Name, der die letzte Tür aufschließt. Ein Name, der das finsterste Dunkel erhält. Uns ist der Name des lebendigen Gottes, uns ist der Name Jesu Christi gegeben, der alle Finsternis Licht macht. Und jeder, der diesen Namen anruft, sagt das Wort Gottes, der wird gerettet werden, wer den Namen des Herrn anruft. Und darum lassen Sie uns doch dafür beten, für unsere Gemeinde, für uns selbst und füreinander, dass der lebendige Gott uns dieses Gebet erhört, dass er uns wirklich erleuchtete Augen des Herzens schenkt, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind, diese besondere Sicherheit, die er uns schenkt. Und damit wir erkennen, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wenn Gott uns die Augen dafür mehr und mehr öffnet, dann wird das unser Leben enorm bewegen und prägen. Dann wird das eine Freude in unser Leben bringen, die wir so nicht kennen würden, die wir anders nicht erfahren können. Und dann wird es eine Dankbarkeit in unser Leben bringen, die alle Oberflächlichkeit beiseite fegt. Wir sind oft so missmutig, oft so kleinmütig und kleingläubig. Wir sind oft auch so undankbar. Und wir neigen so sehr dazu, uns an irgendwelchen Kleinigkeiten unseres Alltags festzubeißen und den Blick für das große Ganze zu verlieren. Das ist einfach unsere Gefährdung, weil wir Menschen sind. Weil wir noch in dieser Welt der Tische, Stühle und Bänke und Medizin und so weiter leben. Und deswegen haben wir es so nötig, dass der lebendige Gott uns das immer wieder schenkt, dass er uns wirklich die Augen dafür öffnet. Sieh diese besondere Sicherheit, die ich dir schenke. Sieh dieser große Reichtum, den du haben darfst. Und nun freue dich daran und danke deinem Herrn dafür. Und es wird dein Leben durchschlagend verändern. Er liebt dich und er hat alle Macht, um dich sicher ans Ziel zu bringen. Amen. Wir wollen jetzt das Lied singen, Nummer 250. Lied